Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Neues Model S und Model X, Grünheide-Erweiterung auf 22.500 Mitarbeiter und die Robotaxis kommen. Mein Name ist David und dies ist die Folge 311. Shop for Tesla feiert seine 50.000. Bestellung mit euch. Dafür gibt's einen Sonderrabattcode DEAL50K. Der ist kombinierbar mit dem Tesla-Welt-Rabattcode. Ihr bekommt also bei einer Bestellung ab 150 Euro die 5% für die Tesla-Welt plus nochmal extra 15 Euro. Das im Zeitraum zwischen dem 18.8. und dem 31.8. einmal pro Kunde auf alle Produkte anwendbar. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Mein Name ist David. Und wir sprechen hier wie immer über Tesla. Heute geht's mal um die neue Hardware 4. Und vor allem auch dieses interessante Angebot an Bestandskunden aus dem Q2 Earnings Call, jetzt einmalig ein bereits gekauftes FSD-Paket auf ein Neufahrzeug übertragen zu können. Tesla arbeitet ja mit einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Das heißt, Neuerungen fließen eigentlich ständig in die Produktion mit ein. Es gibt zwar inzwischen auch sowas wie Modelljahre bei Tesla, aber trotzdem ist es so, dass eigentlich die ganzen neuen Sachen kontinuierlich mit eingearbeitet werden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Einführung der Hardware 4. Die ist nämlich noch nicht komplett erfolgt. Das ging bei Model S und X los in den USA. Dann folgte irgendwann auch das Model Y. Erste Fahrzeuge mit Hardware 4 wurden hier gesichtet. Die sind aber nicht genau gleich wie Model S und X. Deswegen schauen wir uns vielleicht erstmal an, was die Hardware 4 überhaupt darstellt. Ja, da gibt es natürlich zunächst den komplett überarbeiteten FSD-Computerchip, der deutlich leistungsfähiger sein wird. Dann hat Tesla neue Kameras eingebaut mit einer höheren Auflösung, 5 Megapixel anstelle von 1,2 Megapixel wie bisher. Dann gibt es so Dinge wie ein neu überarbeitetes GPS-Modul. Beim Model S und X wurde ein HD-Radar gesichtet. Das gibt's bei Model Y wohl nicht. Es gibt aber auch Rückschritte zu vermelden, zum Beispiel beim Infotainment. Hier ein Tweet von Green Day Only, der sich das immer ganz genau anschaut. Der schrieb, es sieht so aus, als ob die Infotainment-Seite der Hardware 4 bei Model Y im Vergleich zu den Hardware 3-Geräten etwas verkrüppelt ist. Es ist nur halb so viel RAM und nur halb so viel Speicher. 8 statt 16 GB RAM und 128 GB Speicher statt 256 GB wie bei der Hardware 3. Angesichts der aktuellen Anforderungen für die Computerspielplattform Steam ist eine Integration ins Model Y damit ausgeschlossen, schreibt er dann noch. Auch wenn die offiziell sowieso fürs Model Y nie angekündigt war. Ja, dann hat die Hardware 4 Möglichkeiten, noch mehr Kameras anzuschließen. Die sind zumindest in dem Board verbaut. Zum Beispiel ermöglicht dies auch dann Kameras in der Stoßstange. Ich habe dazu bereits ein Video gemacht, verlinke ich euch hier schnell. Die wurden aber auch nicht im Model Y gesichtet, dafür aber im Cybertruck. Ihr seht schon, die Hardware 4 ist in verschiedenen Modellen etwas unterschiedlich. Ist das für mich als Kunde, der eines Tages ein autonom fahrendes Fahrzeug von Tesla haben möchte, wichtig? Tesla sagt ganz klar, nein. Denn auch Fahrzeuge mit der aktuellen Hardware 3 sollen das autonome Fahren erreichen können. Deswegen bietet Tesla auch nicht mal die Möglichkeit an, von der Hardware 3 auf Hardware 4 abzugraden. So sicher sind sie sich da. Und sie sagen, die Hardware wird bei uns selbstverständlich immer weiterentwickelt. Nach einer Hardware 4 kommt eine Hardware 5 und dann eine Hardware 6 irgendwann. Und der Hauptunterschied ist die Sicherheit beim autonomen Fahren. Die wird mit leistungsfähigerer Hardware über die Jahre immer besser. Das bedeutet aber nicht, dass die aktuell verbaute Hardware nicht sicherer sein wird als der Mensch. Das wird sie. Aber eben vielleicht nur ein oder zwei oder dreimal so sicher. Mit der Hardware 4 ist dann vielleicht bereits ein 10-mal so sicheres Fahren möglich und so weiter und so fort. Vielleicht eine etwas schwammige Angabe hier von Tesla, aber ja, ich glaube ihnen das. Und nicht, weil ich ein absolut verblendeter Fanboy bin, sondern weil Tesla mit der FSD-Beta-Entwicklung in den USA ganz gut zeigt, was mit der Hardware 3 alles möglich ist. Das funktioniert einfach und wenn die Fahrzeuge heute noch Fehler machen, dann sieht man ganz deutlich, das liegt nicht an der Auflösung der Kamera, sondern am Training der AI-Software dahinter. Kommen wir aber mal zurück zu dem Angebot von Tesla an Bestandskunden, die in der Vergangenheit FSD gekauft haben. Die können, wenn sie im dritten Quartal ein Fahrzeug entgegennehmen, hier einmalig das Upgrade machen. Klingt erstmal nach einem sehr fairen Angebot. Vor allem für die Early Adapter, die hier Tesla schon sehr früh ihr Vertrauen geschenkt haben. Die haben vielleicht ein Model S oder X mit der Hardware 2 oder 2,5 und Tesla honoriert mit diesem Angebot im Prinzip deren frühes Vertrauen. Sie entsprechen damit auch im gewissen Sinne dem Feedback aus der Community, die schon lange eine Übertragung auf neue Fahrzeuge fordert. Und ich finde, es ist auch ein bisschen eine Entschuldigung an die Tesla-Kunden, dass Tesla das autonome Fahren bis heute noch nicht lösen konnte. Jetzt hat noch nie jemand in der Geschichte das autonome Fahren wirklich gelöst und deswegen ist es auch unmöglich vorherzusagen, wann denn genau der Zeitpunkt ist. Elon war in der Vergangenheit immer sehr optimistisch mit seinen Deadlines. Die haben nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat und er geht mit diesem Angebot jetzt auf die Kunden zu. Das finde ich gut. Was sind die Voraussetzungen dafür? Und hier wird's interessant, man muss nämlich sein Fahrzeug zwischen dem 20. Juli und dem 30. September geliefert bekommen. Natürlich muss man auch der rechtmäßige Eigentümer beider Fahrzeuge sein, also des alten mit FSD und des neuen Fahrzeugs. Dann müssen die auf demselben Tesla-Konto angemeldet sein, das kann man auch verstehen. Man muss natürlich alle Bedingungen und Konditionen von Tesla akzeptieren. Und hier steht dann noch gebrauchte Bestandsfahrzeuge, gewerblich genutzte Fahrzeuge und geleaste Fahrzeuge sind nicht teilnahmeberechtigt. Was bedeutet genau gewerblich genutzt? Das ist eine interessante Frage, die sollte man mal an Tesla stellen. Meine These dazu, und das ist reine Spekulation, ist, dass sie einfach Taxiflotten ausschließen möchten. Ich denke nicht, dass ein als Firmenwagen angemeldetes Fahrzeug auch davon betroffen ist, kann mich natürlich aber täuschen. Wenn jemand damit Erfahrung hat, schreibt das gerne in die Kommentare. Das wäre auf jeden Fall interessant zu klären. Jetzt schauen europäische Kunden durch die Einschränkung des Zeitfensters ein bisschen in die Röhre, was die Hardware 4 angeht. Denn im Moment verbaut Tesla die Hardware 4 nur in Fahrzeuge, die in Fremont oder in Texas hergestellt werden. Sämtliche Fahrzeuge, die wir hier in Europa sehen, kommen entweder aus Giga Berlin oder aus Shanghai. Und wann dort die Hardware 4 Einzug ins Fahrzeug erhält, das steht in den Sternen. Das kann sich natürlich jederzeit ändern und vielleicht, wenn ihr dieses Video seht, sind bereits Hardware 4 Fahrzeuge aus Berlin unterwegs zum Kunden. Stand heute wissen wir es aber noch nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit baut Tesla ins neue Model 3 Project Highland die neue Hardware 4 ein. Und wenn wir da mal einen Blick in den deutschen Konfigurator werfen, da sehen wir, dass die Lieferzeiten fürs Model 3 inzwischen bei Oktober bis November 2023 stehen. Warum? Naja, vermutlich, weil es eben sich um das neue Project Highland Model 3 hier handelt. Damit kommt das neue Model 3 aber für dieses Zeitfenster nicht mehr in Frage. Tesla ist es vermutlich egal, weil sie sind ja überzeugt davon, dass das autonome Fahren auch mit Hardware 3 Fahrzeugen funktioniert. Jetzt geht es mir persönlich aber so, dass ich natürlich ein Geek bin und vermutlich die Early Adopters, die früh schon sich für FSD entschieden haben, auch. Und natürlich hätte ich persönlich, wenn ich in der Situation wäre, sehr gerne die neue Hardware 4, wenn ich mir schon ein neues Auto extra dafür kaufe. Nicht, weil ich Tesla nicht glaube, dass sie das autonome Fahren nicht auch auf der Hardware 3 Plattform hinbekommen, sondern einfach nur, weil ich Spaß an neuer Technologie habe und eben gerne die neueste Hardware hätte. Für europäische Kunden würde ich mir daher wünschen, dass Tesla die Karenzzeit auch aufs Q4 ausweitet. Dann hätten sie es aber auch gleich ankündigen müssen, haben sie nicht gemacht, von daher schaut's hier eher schlecht aus. Jetzt ist das aber vielleicht auch nicht jedem so wichtig wie mir. Wer einfach nur ein hervorragendes Elektroauto sucht, der kann heute bereits zuschlagen. Die Hardware 4 hat erstmal überhaupt keine Vorteile. Wir sehen das ganz gut bei den FSD-Beta-Kunden in den USA. Da hat sogar Nachteile, denn die neue Hardware 4 funktioniert nicht mit der FSD-Beta, da die noch nicht auf die Hardware 4 angepasst wurde. Spielt bei uns noch keine Rolle. Ich denke, letzten Endes liegt es bei jedem selbst, denn bei jedem Kunden ist der Fall eben einzigartig und unterschiedlich. Und bei alten Bestandskunden wird es auch von Faktoren abhängig sein, wie viel sie für die FSD damals gezahlt haben, ob sie vielleicht noch freies Supercharging auf dem Fahrzeug haben und, und. Ja, ihr seht schon, die Lage ist nicht so ganz einfach. Es ist durchaus ein interessantes Angebot, das Tesla hier macht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr das Upgrade machen würdet. Ja, übrigens an dieser Stelle noch ein ganz herzliches Dankeschön an den Marius, der meinen Referral-Code verwendet hat und sich ein Model 3 bestellt hat. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Das freut mich immer ganz besonders, wenn jemand wegen mir sich einen Tesla kauft. Kalifornien stimmt mit Ja, und zwar für die Einführung von selbstfahrenden Taxis in San Francisco. Ein Sieg für Cruise und Waymo. So geht ein Tweet von Pirate Wires los. Die schreiben dann weiter, die California Public Utilities Commission stimmte heute mit 3-1 Stimmen dafür, den selbstfahrenden Taxibetrieb der Unternehmen Waymo und Cruise in San Francisco rund um die Uhr zuzulassen und Fahrpreise zu ermöglichen. Ja, was ist daran neu? Waymo und Cruise waren ja bereits in San Francisco unterwegs. Vor der Abstimmung, so schreiben sie, durften Waymo und Cruise einen kommerziellen Dienst in der Beta-Phase testen, wobei die Anzahl der Fahrgäste, die Gebühren und auch das Einsatzgebiet begrenzt waren. Nun können die Unternehmen für Fahrten Gebühren erheben und in der gesamten Stadt rund um die Uhr tätig sein. Beide Unternehmen haben argumentiert, dass selbstfahrende Autos die Kosten für Mitfahrgelegenheiten senken und Leben retten werden. In der ersten Million fahrerlos gefahrenen Meilen waren die Fahrzeuge von Waymo in nur 2 meldepflichtige Kollisionen verwickelt. Und Cruise meldete 73% weniger Kollisionen mit bedeutendem Verletzungsrisiko im Vergleich mit menschlichen Fahrern. Widerstand kommt aus einer Koalition aus Gewerkschaften, lokalen Aktivisten und linken Politikern in San Francisco. Die seien gegen autonome Fahrzeuge, da sie sich Sorgen um die Sicherheit machen, aber es ist wahrscheinlicher, dass Parteiinteressen, Interessenskonflikte und Loyalität gegenüber lokalen Gewerkschaftsinteressen sie mehr bewegen als der Wunsch, die Bürger von San Francisco zu schützen, so schreiben sie hier. CEO und Co-Founder von Cruise, Kylie Vogt, der freut sich natürlich über diese Entscheidung und schreibt, wir freuen uns sehr über diese Entscheidung. Es ist ein großer Meilenstein fürs autonome Fahren. Wichtiger ist noch das Signal ans ganze Land, dass Kalifornien den Fortschritt über unseren tragischen Status quo stellt. Damit meint er die Unfälle im Straßenverkehr. Warum ist das eine großartige Neuigkeit? Da gibt es mehrere Aspekte. Einmal natürlich toll für die Branche, aber durch das autonome Fahren wird in Zukunft der Transport günstiger und sicherer. Und das ist auch für die gesamte Gesellschaft eine tolle Neuigkeit. Tasha Keeney von ARK Invest, die hat das sehr gut zusammengefasst und schreibt, große Neuigkeiten für Cruise und Waymo, aber auch für die gesamte Branche der autonomen Fahrzeuge. Unsere Forschung legt nahe, dass autonome Fahrzeuge die Kosten für den Fahrzeugtransport für die Verbraucher senken und die Unfallraten um über 80% reduzieren werden. Die öffentliche Unterstützung dafür sollte eigentlich offensichtlich sein. Ja, tatsächlich ein Riesenschritt fürs autonome Fahren. Welche Firma könnte denn da noch von profitieren, die gerade an einer Lösung arbeitet, die überall einsatzfähig ist? Mir fällt keine ein. Waymo und Cruise sind die Marktführer. That's it. Noch einen interessanten Tweet in diesem Zusammenhang gab es von Oma, der schrieb, Tesla muss die neueste Version von FSD für alle freigeben, damit die Menschen sehen, wie gut die FSD inzwischen ist. Und Elon, der antwortete darauf und schrieb, meinst du die 11.4.7? Diese sollte nämlich innerhalb einer Woche veröffentlicht werden. Die Version 12, die er ja gerade testet, die ist fast vollständig neu geschrieben worden. Zu 99% kommt hier künstliche Intelligenz zum Einsatz und diese wird im Moment von unseren Quality Assurance Fahrern getestet. Es gibt darin zu viel neuen Code, um diese Version direkt der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, aber meiner Meinung nach ist sie atemberaubend. Elon hypt hier weiter die Version 12, es wird mega spannend. Und mit der Entscheidung in Kalifornien jetzt ist der Weg auch für Robotaxis von Tesla jetzt geebnet. Ein Video von einem höchst disruptiven Doppelpack ist jetzt auf Twitter aufgetaucht. Für die Podcast-Hörer, die die Bilder nicht sehen können, man sieht einen Tesla Semi-Truck, auf dem ein Cybertruck transportiert wird. Tolle Bilder, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Cybertruck-Sichtungen häufen sich, jeden Tag gibt's neue Bilder. Hier noch ein paar schöne Bilder aus Neuseeland. Die kommen vom Account CybertruckNZ, der schreibt, sie haben insgesamt 5 Cybertrucks in Neuseeland sichten können und auch das gesamte andere sexy Line-up von Tesla wird gerade hier auf den Winter getestet. Darunter sind auch einige Highland Model 3, gut zu erkennen, weil diese natürlich abgedeckt sind. Ich bin schon sehr gespannt, ob Tesla tatsächlich das Delivery-Event noch im 3. Quartal durchführt. Ich rede selbstverständlich hier vom Cybertruck, denn das hatten sie ja im Q2 Earnings Call angekündigt. Kurzes Update aus Giga Berlin. Ich hatte es ja bereits angesprochen. Hier wurden die V4 Supercharger installiert. Tesla hat den bisherigen Supercharger komplett jetzt umgebaut und ersetzt die alten V3 mit den V4 Stalls. 19 Stück davon sind hier zu sehen. Das tolle Drohnenvideo-Bildmaterial dazu kam selbstverständlich von Tobi Lind. Ich verlinke euch das Video und seinen Kanal in den Shownotes. Ebenfalls Neuigkeiten zu einer Gigafactory kommen aus Mexiko. Die Veröffentlichung Milenio hat hier was geschrieben und sogar ein Video gepostet, inklusive höchst explosiven und schockierenden Bildmaterials. Denn es ist eine Schaufel aufgetaucht. Und das ist doch tatsächlich der Hinweis, dass hier schon bald 5 bis 7 Millionen Teslas vom Band laufen werden. Spaß beiseite. Ich musste allerdings ein bisschen lachen, als ich das Video gesehen habe, denn man sieht tatsächlich nicht sehr viel. Es ist ein trauriger Bagger aufgetaucht und das wird in der Tesla-Community selbstverständlich gleich als große Neuigkeit gefeiert, dass hier die Arbeiten bald starten. Aber naja, es scheint doch tatsächlich ein bisschen voranzugehen. Tesla hat Anträge gestellt und zwar Umweltgenehmigungen für den Bau des Werks in Nuevo León. So schreibt Tesla-Chan auf Twitter, beziehungsweise natürlich auf X. Und Tesla hat einen neuen Executive eingestellt. Das ist auch spannend. Dieser heißt Dr. Michael Schmidt, kommt aus Deutschland und war vorher lange Jahre bei Bosch tätig. Was hat er da gemacht? Wir schauen mal in seinen LinkedIn-Account. Er war die letzten Jahre bei Bosch in Mexiko unterwegs und zwar als Senior VP Automotive Plants für Bosch in Mexiko. Danach war er noch COO North America für Bosch Rexroth und zwar für Factory Automation und Hydraulics. Das Ganze für Kanada, USA und auch wieder Mexiko. Der ist jetzt bei Tesla als Director Operations für Gigafactories in Austin, Texas angesiedelt. Ja, und da würde ich doch sagen, Umweltgenehmigung beantragt, Bagger ist da und Experte von Bosch, dann kann es mit der Gigafactory in Mexiko losgehen. Von der Gigafactory in Mexiko kommen wir mal zu einer anderen Produktionsstätte von Tesla in Kalifornien und zwar in Lathrop zur Megapack-Fabrik. Hier wurde ein schönes Foto geschossen, beziehungsweise sogar ein Video. Jede Menge Megapacks, genau, sind es 146 Stück, sind hier vor der Lathrop Factory aufgetaucht. Die werden natürlich in den nächsten Tagen und Wochen abtransportiert zum Kunden. 146 Megapacks, das entspricht ungefähr einer halben Gigawattstunde an Speicherkapazität. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist ungefähr ein Achtel der Menge, die Tesla im Quartal zurzeit an Speicherkapazität installiert. Toll fand ich an dem Foto auch, dass dies ein richtiger Megapack-Parkplatz ist. Super eingezeichnet sind hier die Stellplätze. Das macht doch richtig Freude, da zuzuschauen. Ja, und dann kommen wir noch zu kuriosen Neuigkeiten rund um den Kampf zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk. Der findet nämlich statt. Elon bestätigte gerade öffentlich, dass der Kampf nicht nur stattfindet, sondern er findet sogar im alten Rom statt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und Elon möchte ihn auf Meta und auf X natürlich livestreamen. Er schrieb, der Kampf wird von meiner und Sachs Stiftung und nicht von der UFC organisiert. UFC ist das Ultimate Fighting Championship. Der Livestream wird auf dieser Plattform und auf Meta zu sehen sein. Alles im Kameraframe wird im Stil des alten Roms gehalten, also überhaupt nichts Modernes wird zu sehen sein. Ich habe mit dem italienischen Premierminister und dem Minister für Kultur gesprochen. Sie haben der Austragung an einem epischen Ort zugestimmt. Da fällt mir nur ein Ort ein, das Kolosseum. Und Elon twitterte, nein, er postete, so heißt das ja jetzt, in einem anderen Post auf X dann noch einfach nur Gladiator. Ihr könnt euch ja vorstellen, was hier los sein wird, wenn dies dann tatsächlich zur Umsetzung kommt. Elon schreibt, alle Erlöse gehen hier an wohltätige Zwecke für Veteranen und auch an Kinderkrankenhäuser in Italien. Das Tesla Model S und X sind gerade für $10.000 günstiger zu haben. Wie kommt das? Wir schauen in den Konfigurator und da ist nichts passiert. Zumindest bei uns nicht. Allerdings, wenn ihr auf die amerikanische Webseite geht, da seht ihr, es gibt eine neue Variante von Model S und Model X. Tesla hat ein Standard Range Model S und Model X gebracht und das ist $10.000 günstiger. Ein Tesla Model S gibt es ab jetzt für sage und schreibe $78.490. Das Model X startet bei $88.490. Schauen wir uns die Spezifikationen mal an. Das Standard Range Model S kommt 320 Meilen weit, statt der bisher angegebenen 405 Meilen bei der Long Range Variante. Die Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde ist mit 3,7 Sekunden immer noch absolut top. 3,1 bei der Long-Range-Variante. An der Höchstgeschwindigkeit von 149 Meilen pro Stunde hat sich übrigens nichts geändert. Gleich geblieben ist die auch bei Model X. Hier sehen wir nun 269 Meilen Reichweite. Bei der Long-Range-Variante des Model X sind es 348. Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde, 4,4 Sekunden statt 3,8. Mit diesen 320 Meilen Reichweite ist das Standard Range Model S irgendwo zwischen der Performance-Variante des Model 3 und der Long-Range-Variante des Model 3. Die kommen nämlich 315 respektive 330 Meilen weit. Das ist immer noch ordentlich Reichweite, würde ich sagen. Beim Model S ist es mit den 269 näher am Standard Range Model Y. Das hat 279 Meilen Reichweite. Ich mit meinem Standard Range Model 3 würde sagen, die Reichweite ist völlig ausreichend. Und man bekommt eben immer noch diese satte Performance. 3,7 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde. Das ist immer noch spitze im Model S. Und einen besonderen Bonus hat diese Standard-Range-Variante von Model S und X auch. Die Fahrzeuge können immer noch mit bis zu 250 kW am Supercharger laden. Hier also keinerlei Abstriche bei der Ladegeschwindigkeit. Die Ladegeschwindigkeit ist beim Standard Range Model 3 und beim Standard Range Model Y ja auf 170 kW gedrosselt. Was fällt bei den Spezifikationen noch auf? Kommen wir mal zum Gewicht. Das Standard Range Model S ist genauso schwer wie das Long Range Model S. Das ist doch komisch. Weniger Reichweite weist doch eigentlich auf eine geringere Packgröße von der Batterie hin und dadurch müsste das Auto leichter werden. Das tut's aber nicht und das lässt nur einen Schluss zu. Die Limitierung bei der Reichweite und bei der Beschleunigung, die kommt nicht über einen schwächeren Motor oder über ein kleineres Pack, sondern Tesla begrenzt das Ganze per Software. Das haben sie vor langer Zeit auch schon bei älteren Fahrzeugen gemacht. Interessant, dass sie das hier nun wieder tun. Was sind die Nachteile davon? Ganz klar, Tesla baut ein eigentlich teures Auto und verkauft es dann billiger einfach mit einer Softwarelimitierung. Das ist nicht so gut für die Marge und natürlich müssen sie auch genauso viel Batteriezellen in dem Auto verbauen. Das Auto kostet Tesla also in der Produktion genauso viel wie die Long-Range-Variante, denn es ist dasselbe Auto. Schauen wir uns die Vorteile an. Die gibt's natürlich beim Wiederverkauf, denn Tesla kann diese Softwarelimitierung einfach aufheben und das Gebrauchtfahrzeug dann als Long-Range-Variante an andere Kunden weiterverkaufen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dem Kunden irgendwann das Software-Upgrade anzubieten und zu sagen, willst du nicht vielleicht doch noch die zusätzliche Reichweite freischalten? Oder möchtest du mehr Power haben? Einen Performance-Boost sozusagen, denn das Auto kann das. Ich bin gespannt, ob Tesla das eines Tages machen wird. Im Moment ist klar, $10.000 weniger bedeuten weniger Marge. Aber könnt ihr euch noch an den Preis des Model S vor dem Refresh erinnern? Der war bei $69.420. Und Tesla hat auch gesagt, dass die Herstellung des neuen Model S günstiger sei als des alten. Damit ist, glaube ich, auch klar, dass Tesla weiterhin gute Margen bei diesen Fahrzeugen haben wird. Und ich finde, sie haben das sehr, sehr schlau gemacht. Die neue Standard-Range-Variante des Model S und auch des Model X, die platziert Tesla hervorragend zwischen dem Long-Range Model 3 bzw. Model Y und der Performance-Variante davon. Man hat immer noch eine hervorragende Reichweite, man behält die schnelle Ladeoption und ihr habt eindeutig mehr Power als im Long-Range Model 3 zum Beispiel. Das rechtfertigt weiter den Aufpreis. Selbstverständlich kann Tesla mit einem Einstiegspreis, der $10.000 günstiger ist, andere und mehr Kunden für Model S und X gewinnen. Ich bin gespannt, wann sie das bei uns in Deutschland einführen. Im Moment gibt's das erstmal nur für die USA. Wir wechseln das Thema. Tesla steigt ins Rechenzentrengeschäft ein. Das vermeldet Electrek. Die haben eine Stellenausschreibung gefunden, die heißt Senior Engineering Program Manager Data Center. Und darin steht eine genaue Beschreibung. Und die hat's in sich. Zitat: In dieser Funktion wird er, also der neue Senior Engineering Program Manager, das Ende-zu-Ende-Design und die Entwicklung von Teslas ersten Rechenzentrum, dem ersten seiner Art, leiten und eines der wichtigsten Mitglieder des Engineering-Teams der Fabrik sein. Zitat Ende. Zwei kleine, aber feine Informationsschnipsel hier also. Tesla wird ein eigenes Rechenzentrum designen. Und dies wird das erste seiner Art werden. Ja, eigentlich keine Überraschung, denn Tesla entwickelt ja seinen eigenen Supercomputer Dojo. Sie machen so viel in-house, dass es mich überhaupt nicht wundert, dass sie hier auch jetzt die Rechenzentren an sich angehen. Mir fallen sofort viele Stichworte ein, über die wir jetzt lange reden könnten. Das wäre einmal Dojo as a Service natürlich. Die Möglichkeit, also in Zukunft anderen Leuten, die an AI-Produkten entwickeln, die Rechenleistung des Dojo-Supercomputers zur Verfügung zu stellen. Dafür braucht Tesla höchst effiziente Rechenzentren. Super, dass sie die jetzt selber bauen. Und das wird analog zur Autoherstellung und der Herstellung der Autofabrik gehen. Hier revolutioniert Tesla gerade die Art und Weise, wie Autos gebaut werden. Ab jetzt werden sie dasselbe auch im Rechenzentrenbereich tun. So, und dann machte im Internet auch noch ein Artikel von Welt.de die Runde. Hier geht's um die Giga Berlin Brandenburg. Zitat: Bundeskanzler Olaf Scholz befürwortet die Tesla-Pläne für die Erweiterung der Batteriefabrik in Grünheide in Berlin. Der US-Elektroautohersteller wolle das Werk erweitern, was viele Menschen nicht gut finden würden, sagte der Kanzler am Montagabend bei einem Bürgerdialog in Potsdam. Ich, ehrlicherweise, doch. Es gehe auch darum, solche Unternehmen in Deutschland zu binden und den Wohlstand zu halten und auszubauen. Da stimme ich ihm mal voll und ganz zu. Für Berlin-Brandenburg ist das ein super Asset. In Grünheide arbeiten bereits über 11.000 Leute. Tesla ist hier bereits der größte Arbeitgeber in der gesamten Region. Und das wirkt sich selbstverständlich auf ganz Brandenburg und auch Berlin aus. Und dann gab es noch eine weitere interessante Zahl, die wir so bisher noch nicht öffentlich gehört haben. Sie schrieben nämlich, für den Ausbau der Produktion sind 22.500 Beschäftigte geplant. Kann man sich selbstverständlich gut vorstellen, nachdem Tesla ja die Produktion von 500.000 auf 1 Million Fahrzeuge ausbaut. Leider stand in dem Artikel auch ein paar Dinge, die relativ typisch schlecht recherchiert, negativ und falsch sind. Da standen dann so Sätze wie: Nach Ansicht des regionalen Wasserverbands habe der Ausbau zudem deutliche Konsequenzen für das Grundwasser. Über dieses Thema habe ich ja bereits ausführlich berichtet. Hier nochmal als Link oben das Interview mit Alex Vogt, das ich zu dem Thema geführt habe. Dass der regionale Wasserverband, der ja bereits seinen Vorgesetzten, das Land Brandenburg, verklagt hat und absolut negativ gegen Tesla eingestellt ist, hier sich mal wieder beschwert. Das ist tatsächlich nichts Neues und wenig überraschend. Und dazu sind zwei Dinge zu sagen. Zum einen hat dieser regionale Wasserverband vor Gericht verloren. Das Gericht hat aufgrund von Expertenmeinungen entschieden, dass ein weiterer Ausbau, und hier ging es gar nicht mal nur um Tesla, für das Land überhaupt kein Problem sei. Und dann gab es noch eine Aussage von Tesla. Die haben gesagt, dass sie für den Ausbau der Batteriezellfabrik gar nicht mehr Wasser benötigen. Das können sie nämlich durch neue Produktionsverfahren einsparen. Und dann stand da noch zum Abschluss, derzeit arbeiten in Grünheide rund 11.000 Mitarbeiter und stellen hochgerechnet etwa 250.000 Fahrzeuge im Jahr her. Auch das ist längst überholt. Tesla hat im letzten Quartalsbericht die Zahl von 375.000 Fahrzeugen pro Jahr angegeben. Das sind immer diese kleinen Details, die mich persönlich dann aufregen. Aber naja, schön ist der Support von Olaf Scholz und dass Tesla hier wertvolle Arbeitsplätze in der Region schaffen kann. Über alles andere sehen wir mal hinweg. Falls das hier für euch wertvoll war, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben und auch ein Abo da. Und denkt an die Sonderaktion bei Shop for Tesla. Den Link dazu gibt's wie immer unten in der Beschreibung. Damit komme ich für heute zum Schluss. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.